Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Tina Schmidhofer und ich spreche mit Caroline Tschullen und Golly Mabo über ihr Buch Jugend unter Druck, wie Mental Health gefördert und gestärkt werden kann. Caroline hat seit diesem Jahr die Leitung des Kompetenzzentrums Gesundheitsförderung und Gesundheitssystem übernommen, hat Psychologie an der Uni Wien absolviert und ihr Doktoratsstudium im Programm Public Health an der Med-Uni Wien gemacht. Golly ist freier Journalist, hat an Hochschulen unterrichtet, ist Gründer und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien und ist außerdem Initiator der Mental Health Days. Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir sprechen heute über euer gemeinsames Buch Jugend unter Druck und das beginnt mit der Frage, wer hat heute schon Zähne geputzt? Vergleicht das auch ganz mit der Selbstfürsorge für die Seele. Wer von euch beiden hatte dann diesen ungewöhnlichen Einstieg?
Wir haben im Rahmen der Mental Health Days, wo wir in österreichischen Schulen einen kleinen Beitrag dazu leisten wollen, dass man mehr über mentale Gesundheit weiß, von Anfang an irgendwie das Bemühen, einen Einstieg in unsere Workshops zu finden, der mit dem Alltag der Menschen zu tun hat. Wir alle, ob jung oder alt, wir meinen, wir würden uns jeden Tag die Zähne putzen.
Ja.
Und so ist es auch, wenn wir in den Schulen an die Kinder, an die Pädagoginnen und an die Erziehungsberechtigten die Frage stellen, wer von euch hat heute schon Zähne geputzt? Dann zeigen alle auf. Wenn wir dann die Anschlussfrage stellen, wer von Ihnen hat heute schon über die eigenen Gefühle nachgedacht? Da schaut es ganz anders aus. Kaum jemand hebt die Hand. Weil wir keine Routinen haben, keine Selbstverständlichkeiten, uns in der Früh und dann auch leider in den seltensten Fällen im Laufe des Tages Gedanken darüber zu machen, wie geht's uns eigentlich? Mag ich diesen Menschen, den ich da gerade im Spiegel sehe? Kann ich mit dem was anfangen? Oder purzle ich so in den Tag hinein?
Was wäre denn jetzt eine Frage, die man so stellt, wenn es um die Psyche in der Früh geht?
Wenn ich jetzt jemanden anderen stelle,
ja.
Ach, da kann man der Kreativität auch freien Lauf lassen. Aber es geht vielleicht darum, welche Frage stelle ich mir selber in der Früh als erstes. Und da kann man sich durchaus die Frage stellen, wie habe ich denn geschlafen? Aber auch zum Beispiel, wenn meine Stimmungslage ein Wetterzustand wäre, was für ein Wetter wäre denn heute in mir? Denn mir solche Metaphern helfen dann manchmal auch, so einen Zugang zu sich und der eigenen Stimmungslage zu finden. Schaut sie mir sonnig aus, wolkig, ganz düster, eisig kalt und ähnliches. Und da so ein bisschen sich herantasten an die Gefühlslage, das ist schon mal ein netter Start in den Tag.
Absolut. Ihr beide habt ja sehr persönliche Zugänge zum Thema psychische Gesundheit. Caroline als Psychologin natürlich, Golly als Vater, aber auch Betroffener. Was war denn der Moment, in dem ihr gewusst habt, wir, nämlich genau ihr beide, schreibt jetzt gemeinsam ein Buch?
Es war schon ein Wunsch, dass wir über mentale Gesundheit auch etwas Schriftliches anbieten können im Nachklang zu den Mental Health Days. Und wir sind relativ oft von Pädagoginnen und auch vor allem von Erziehungsberechtigten gefragt worden, ob es denn diese Impulse, die wir dort präsentieren, auch zum Nachlesen gibt.
Ja.
Da ich schon ein Buch schreiben durfte, wo es um zumindest mittelbar psychisches Wohlbefinden gegangen ist, nämlich die Bewältigung des Todes meines Sohnes, der sich leider das Leben genommen hat und ich als Hinterbliebener dann erst lernen musste, damit umzugehen, gab es schon lang den Wunsch, dass man eben nicht nur über dieses schreckliche Ereignis schreibt, sondern auch konstruktiv versucht, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der weniger Menschen krank werden. Dann war es ein kurzer Weg, zu jener Frau zu gehen, die österreichische Kinderliga für Gesundheit seit vielen Jahren geleitet hat und zur Blüte gebracht hat, selbst Psychologin ist, selbst Mutter von 4 Kindern ist. Und ich habe mich dann wirklich sehr gefreut, dass die Caro Tschullen das interessant gefunden hat, wenn wir uns da beide bei diesem Buch engagieren.
Wie war das für Sie?
Wie war das für mich? Naja, der Golly ist auf mich zugekommen und sagt, er würde gerne dieses Buch schreiben. Und ich war ja schon eine Befürworterin der Mental Health Days. Von Anbeginn an. Also mich hat das Projekt begeistert, mich hat der Einsatz von Golly selbst und seinem Team begeistert, mich hat auch die Akzeptanz von den Schulen, sprich den Schülerinnen, den Lehrerinnen, den Eltern bestärkt, dass das ein wichtiges Thema ist. Als Psychologin haben wir schon lange gefunden, man muss über psychische Gesundheit sprechen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, in den Jahren vor der Corona-Krise, auch wenn wir mit der Politik gesprochen haben, mit der Sozialversicherung, das war ein Randthema. Obwohl die WHO gesagt hat, schon 2016, 17, das wird das Thema Nummer eins im Gesundheitsbereich sein in den nächsten 10 Jahren. Ja, und als der Golli dann auf mich zukam, war das für mich eigentlich, ich glaube, ich habe überhaupt nicht lange überlegt. Ich habe gleich Ja gesagt. Ich war natürlich auch ein bisschen naiv und habe mir gedacht, wunderbar, ein Sommer liegt vor mir. Wir haben natürlich
Setz mich da hin und schreibe vor mich hin.
Ja, und hab da die Möglichkeit. Ja, aber es ist ein tolles Projekt draus geworden und freue mich noch immer, dass wir das gemacht haben. Danke.
Gefühlt ist Mental Health in aller Munde. Bestimmt auch in vielen Köpfen drinnen. Wahrscheinlich hat jeder auch schon mal von Depression gehört, aber vielleicht eine steile These, aber ich behaupte, so aufgeklärt, wie wir jetzt als Gesellschaft sind, waren wir wahrscheinlich noch nie, wenn es um dieses Thema geht. Dennoch passiert zu wenig, damit es überhaupt erst zu dieser Krise kommt, in die man da hineinkommt. Was kann man denn davor machen? Wie sieht das denn gelungen aus? Wie individuell ist das auch?
Die psychische Gesundheit? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aus der psychologischen Forschung wissen wir natürlich, dass auch Lebensumstände und allgemeine Krisen zu der psychischen Gesundheit der Einzelnen beiträgt oder ein Risikofaktor ist, dass es einem schlecht geht. Ja, wir brauchen jetzt nur an Kriegszustände denken oder an finanzielle Schieflagen, an Naturkatastrophen, aber auch sowas wie eine Pandemie, die natürlich dann also auf so alle Einzelnen...
unvorhergesehene
Dinge, aber vielleicht auch Dinge, die man schon herandreuen sieht, wie keine Ahnung, eine wirtschaftliche Rezession, aber das schlägt sich natürlich auf die Befindlichkeiten aus. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganz individuellen Faktoren. Das kann ein ganz persönliches Schicksal sein, das können aber auch persönliche Dispositionen, also Veranlagungen sein, das können Krisen sein im Verlauf des Lebens, die wir alle zu bewältigen haben. Also da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele Auslöser. Und ich denke mir, wir müssen schon unterscheiden zwischen psychischer Erkrankung und psychologischen Krisen oder Problemen, die wir alle haben und die wir bewältigen müssen. Und dann gibt es natürlich die tatsächlichen Erkrankungen. Wir sprechen in dem Buch beides an. Ja, einerseits Situationen, die psychische Krisen auslösen können, andererseits tatsächlich dann auch Erkrankungen. Die Psychologie ist ja nicht so einfach, weil Sie gesagt haben, sie ist in aller Munde. Wir sprechen viel mehr darüber. Es sind auch Fachbegriffe viel geläufiger, aber dann tatsächlich, was dahinter steht, die großen Konzepte und Zusammenhänge, die sind dann oft viel komplexer. Also es reicht nicht einfach nur zu wissen, ich weiß nicht, mit Begriffen wie Autismus oder ADHS oder Depression, um sich zu werfen. Und das ist etwas, ich finde es einerseits gut, dass mehr darüber gesprochen wird und andererseits, das war schon auch ein Anliegen für mich an dem Buch, so einfach klassisches Wissen auch zu vermitteln, auf einer Basis, die gut verständlich ist, aber doch ein bisschen mehr, als man es im Alltag meistens serviert bekommt.
Das ist voll wahr. Was ist denn das Hauptproblem der Jugendlichen heutzutage? Gibt es da irgendwie was, okay, das ist auf jeden Fall der Klassiker quasi?
Ich glaube nicht, dass man da notwendigerweise zwischen den Themen der Jugend und den Themen von älteren Menschen unterscheiden muss. Ich glaube, dass wir an sich, und das hat die Caro ja gerade so wunderbar formuliert, damit zu tun haben, dass wir zwar jetzt offener darüber reden, aber trotzdem noch nicht sehr viel darüber wissen. Es beginnt schon mit der Kleinigkeit, mit der vermeintlichen Kleinigkeit, den Unterschied zu verstehen zwischen einem Gespräch mit einer guten Freundin über wichtige Fragen der Psyche und der Seele und der Orientierungssuche zu einem Gespräch mit einer Psychologin oder einer Psychotherapeutin. Da gibt es nämlich drei ganz wesentliche Unterschiede. Der erste, dass wir oft mit unseren Freundinnen und Freunden dann trotzdem sehr gefiltert sprechen, weil wir die andere Person ja nicht so belasten wollen, wie es eigentlich möglicherweise der Fall wäre, wenn wir ganz offen sind. Eine Psychologin kann nicht belasten, die ist trainiert, mit Belastungen umzugehen und kann sich auch abgrenzen. Der zweite Punkt ist die Neutralität. Wenn beispielsweise Kinder vor der Situation stehen, dass Eltern sich scheiden lassen, mit wem sollen sie denn da die eigene Position erarbeiten können? Mit jemand aus der Familie der Mutter, mit jemand aus der Familie des Vaters? Die werden immer Rücksicht nehmen, nona. Und brauchen aber einen Ort, wo sie neutral wirklich sich um ihre Entwicklung kümmern können. Und das dritte ist diese hundertprozentige Verschwiegenheit, die in der Dimension, glaube ich, auch gar nicht so bekannt ist. Nicht einmal strafrechtlich relevante Dinge, die in der Vergangenheit liegen, Missbrauch, Fahrerflucht, you name it, dürfen von einer Psychologin oder Psychotherapeutin vor Gericht oder vor der Polizei preisgegeben werden. Und das sind schon drei Kriterien, die habe ich mit einem Gespräch mit einer Freundin in den seltensten Fällen. Mhm. Und das gehört beispielsweise einfach nur zur Literacy. Das ist noch nichts Therapeutisches, das ist noch nichts, wo wir ein psychisches Problem verhindert hätten. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, geholfen, dass man, wenn man das oft genug erzählt, die Scheu nimmt, ein Gespräch mit einer Expertin zu suchen, wie das eben eine Psychotherapeutin oder eine Psychologin sein können.
Mhm. Ihr schreibt, dass unsere Gesellschaft den selbstverständlichen Umgang mit psychischer Gesundheit noch lernen muss. Das hakt da ja ganz gut ein. Was sind denn aus eurer Sicht so die größten gesellschaftlichen Hürden und wie erwischen wir denn alle, unter Anführungszeichen?
Ja, alle erwischen ist ein großes Ziel. Aber die Hürden, wenn es um psychische Gesundheit geht, sind vor allem die Tabuisierung, also die Scham- und Schuldgefühle mhm. auch. Ist bei Jugendlichen genauso wie bei Erwachsenen. Das setzt ganz automatisch ein. In Wirklichkeit spüren wir das ja manchmal auch bei körperlichen Erkrankungen, dass wir die natürlich nicht an die große Glocke hängen wollen. Mhm. Und da uns auch schützen wollen vor Urteil der anderen, vor zum Gespräch der Schulklasse, des Freundeskreises, mhm. des Arbeitsumfelds zu werden. Also dieser, und dann gibt es natürlich auch oft ein Stigma, gerade bei psychischen Erkrankungen. Ja, diese Unterscheidung zwischen, ist das depressives Verhalten oder ist das ein Ausweichen und Bequemlichkeit und Faulheit? Mhm. Die Ängste, ist das eine Überempfindlichkeit, ist das eine, ja, eine Schwäche anderer Art. Also ich denke mir, da gibt es viel Stigmatisierung auch nach wie vor. Und das hat auch mit dem Unwissen zu tun. Und da kommen wir auch wieder zu dem Wissen zurück, das schon wichtig ist, um über die Themen der psychischen Gesundheit auch offen sprechen zu können. Und vielleicht so die typischen Probleme, das haben wir jetzt vielleicht auch noch nicht so angesprochen, die uns alle betreffen, sind eben so Themen rund um Ängste. Ja, das ist bei Jugendlichen, aber auch bei erwachsenen Menschen eine der häufigsten psychischen Herausforderungen. Ängste, die dann so stark werden, dass ich eingeschränkt bin, dass ich meinem Alltag nicht mehr nachkommen kann, dass ich Dinge vernachlässige, die mir Freude machen, mich immer mehr einschränke. Ähnlich mit der Depression, die sich dann oft darauf setzt. Mhm. Diese Motivationsverlust, Hoffnungslosigkeit, auch die Abwertung des eigenen Lebens, der eigenen Person, der eigenen Fähigkeiten. Also das sind so die verbreitetsten Themen, die uns alle betreffen.
Einen Themenschwerpunkt würde ich da unbedingt noch ergänzen, das ist der Leistungsdruck. Mhm. Wir fragen in allen Schulen, in denen wir zu Gast sein dürfen, in ganz Österreich, alle Schultypen, wie gesagt, von der Berufsschule bis zur Mittelschule, die Pädagoginnen und auch die Erziehungsberechtigten, was denken Sie denn, ist am Standort das heißeste Thema, das, was am meisten Druck macht? Und da kommt tatsächlich immer der Leistungsdruck mhm. unter die Ersten. Drei, zusammen mit Mobbing und den Ängsten. Mhm. Und als Orchideenthema dann natürlich immer noch die Handysucht. Mhm. Aber ich glaube, dass wir hier wirklich gesamtgesellschaftlich nachdenken müssen. Wo kommt denn das her, dass ich mich beispielsweise im Bildungsverständnis daran orientiere, dass ich glaube, wenn ich nur fleißig genug bin, wenn ich nur fromm genug bin, wenn ich nur meine Talente nicht vergrabe, dass ich dann irgendwo irgendwann ankommen kann und perfekt würde. Mhm. Das ist ein Ziel, das macht ganz bestimmt unglücklich, denn ich komme eben nie an, ich fühle mich immer unzulänglich und ich darf mich auch nie freuen. Weil ich bin ja nicht perfekt geworden. Mhm. Und wenn man dann auch noch den Gedanken dazu tut, dass Perfektionismus ja unserem liberalen Verständnis der Gesellschaft widerspricht, weil es uns im Ende alle gleich machen würde. Mhm. Und wenn man vor allem auch noch kurz drüber nachdenkt, dass Diktatoren oder Populistinnen wollen, dass alle das Gleiche sagen, wir aber als liberale Menschen ja Gott sei Dank so sein dürfen, wie er oder sie möchte, solange mhm. wir die Freiheit der anderen nicht gefährden, dann kommt man sehr schnell zu dem Bild, dass wir unsere Leistungsansprüche und unsere Leistungsziele definitiv einem anderen Paradigma unterziehen sollten, mhm. nämlich dem der Freude an der Sache, dem Interesse an der Sache und den sogenannten 21st Century Skills und nicht dem Fachwissen. Mhm.
Möchtest du da gleich mal drauf eingehen? Nicht jeder weiß wahrscheinlich, was 21st Century Skills sind.
Es geht um Kreativität, um Innovationsfreude, es geht um Kommunikationsfreude, um die Möglichkeit zu verstehen, was ein anderer meint, wenn er was sagt oder wenn sie was sagt, zu verstehen, dass ich nicht einfach was rauslasse, sondern überlege, ob das vis-à-vis auch antizipieren kann. Und es geht natürlich vor allem ums Fragen stellen, statt ums Reproduzieren von Antworten.
Genau, da würde ich vielleicht zwei, drei Fachbegriffe einführen, die dann immer wieder vorkommen, wo die Leute vielleicht nicht genau wissen, was gemeint ist. Du hast es aber jetzt genannt, hast die Empathie, ja, verstehen, wie sich jemand anderer fühlt, was in jemandem anderen vorgeht. Oder die Reflexionsfähigkeit, dieses Nachdenken können über sich, über die eigenen Gefühle, über die Gedankengänge und dann auch über das Verhalten. Das sind ja so die Kernthemen der Psychologie, ja, das Fühlen, das Denken und das Verhalten dann. Und diese Reflexionsfähigkeit, und das sieht man schon, dass das bei den jungen Menschen in vielen Fällen sehr, sehr hoch schon ausgebildet ist. Und ich würde sagen, in der Generation meiner Großeltern, und das darf ich jetzt sagen, weil mittlerweile sind sie alle verstorben leider, war das nicht sehr hoch ausgeprägt.
Denken wir wahrscheinlich, waren es auch andere Themen, andere Sorgen zu der Zeit. Gar keine Zeit zum Nachdenken vielleicht? Oder ja, später hätte man darüber nachdenken können.
Ja, ich glaube, nicht Zeit zum Nachdenken, das stimmt so nicht. Ja. Natürlich muss man manchmal etwas bisschen abspalten und verdrängen. Aber wenn man geübt ist, dann ist das Nachdenken jetzt, und zwar über die eigenen Gefühle und über die eigenen Handlungen, sehr automatisch. Das ist ein bisschen wie im Fitnessstudio. Wenn die Muskeln gut trainiert sind, dann bin ich einfach stärker. Und wenn meine Reflexionsfähigkeit und meine Wahrnehmungsfähigkeit der Gefühle gut trainiert ist, dann geht das ruckzuck. Und dann habe ich auch mein Verhalten besser im Griff. Dann muss ich nicht schlagen, aggressiv werden, mich zurückziehen, Drogen konsumieren, andere abwerten und. Ja, da gibt es ja sehr, sehr viele sehr destruktive Verhaltensweisen, wenn ich mit meinen eigenen Gefühlen und Gedanken nicht zurechtkomme. Mhm.
Welche Rolle spielt denn Sprache dabei, diese Tabus zu durchbrechen rund um psychische Gesundheit? Was sagt man anders? Wie sollte man es anders sagen? Weiß nicht, wer möchte denn von Ihnen antworten?
Sprache ist überhaupt sehr wichtig für uns Menschen. Ja. Wir kommunizieren über Sprache, natürlich auch über andere Wege. Ja. Es gibt natürlich auch die nonverbale Kommunikation, aber Sprache ordnet auch unsere Gedanken und gibt uns Struktur. Wir denken und leben einfach in Sprache. Mhm. Und dadurch ist es wirklich wichtig, auch Gefühle benennen zu können, bestimmte Erlebnisse auch in Worte fassen zu können. Ich spreche jetzt auch von dramatischen Ereignissen zum Beispiel. Es ist wirklich gut, deine Worte dafür zu finden und das auch aussprechen zu können. Und das ist ja das, was wir auch Menschen, die wir in Krisen begleiten, möchten ihnen mit ihnen entwickeln, dass sie darüber sprechen können. Ja, so gesehen ist Sprache sehr wichtig. Was jetzt insgesamt an der Sprache zum Thema psychische Gesundheit wichtig ist, ist natürlich, dass sie respektvolle Sprache, wertschätzende Sprache, da rutscht es sehr schnell auch vielleicht in flapsige oder vielleicht auch bagatellisierende Sprache, oder es werden Witze gemacht.
Haben Sie ein Beispiel?
Wenn man sagt, solche Sachen wie du Opfer beim Mobbing, wollen wir nicht von Opfern und Tätern sprechen, aber du Opfer wird einfach eindeutig unter den jungen Menschen irgendwie so ein bisschen als
Inflationär verwendet, ja.
Ja, und ein bisschen auch als Abwertung natürlich. Das zum Beispiel, oder du Behinderter. Ja, da geht es einfach auch darum, jemanden abzuwerten und abzustempeln. Und im Grunde meint man aber nicht die Gruppe der Menschen mit Behinderungen, aber wird trotzdem als Abwertung verwendet.
Ich hätte zwei Assoziationen, die ich gern dazulegen möchte. Die erste, ja, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir für Gefühle Worte kennenlernen und über Gefühle sprechen lernen. Das ist übrigens noch einmal wichtiger, und das darf nicht heißen, dass man Mädchen vernachlässigt, aber das ist noch einmal wichtiger für Burschen und für Männer, weil 3/4 aller Suizidtoten als Gipfel der psychischen Themen sind männlich. Männer schaffen es einfach nicht, ihre Gefühle zu artikulieren oder leider immer noch viel zu wenig. Das ist das eine. Andererseits möchte ich aber auch ein Plädoyer dafür halten, dass Emotionen auch echte Informationen sind. Und wir dürfen uns auch nicht davon kaputt machen lassen, dass wir alles sozusagen abrechenbar und eindeutig benennbar machen müssen. Das ist ein Spagat und klingt wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Denn es geht darum, dass ich dann eben sage, ich kann ja jetzt nicht reden. Ja, artikulieren und kommunizieren ist wichtig und darf eben auch über Gefühle sein und darf auch über das, was ich gerade nicht beschreiben kann, stattfinden. Und eine zweite Assoziation, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, die ist nur eine Kleinigkeit, aber wir verwenden in unserem Alltag, ob in den Medien oder auch im Gespräch unter Freundinnen und Kolleginnen, immer noch das Wort Selbstmord, wenn sich jemand das Leben genommen hat. Und ich als hinterbliebener Vater kriege da jedes Mal einen Stich ins Herz, denn mein Sohn war kein Mörder. Und ich will jetzt nicht zu PC wirken, aber es ist mir ein großes Anliegen, dass wir über Selbsttötung sprechen oder über Suizid, denn die Menschen, die sich das Leben nehmen, waren zu 99,9% von einer Krankheit im Wesen verändert. Mhm. Und man darf diese Menschen, die wirklich belastet waren, doch nicht mit dem schlimmsten Verbrechen, zu dem ein Mensch fähig ist, in einem Wort beschreiben.
Darf ich dann noch was dazu sagen, Goli? Weil das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du gegeben hast. Und wir wissen das ja auch aus der Suizidforschung, dass Menschen, die sich das Leben nehmen möchten, die wollen nicht sterben. Die wollen nur nicht mehr unter diesen Umständen und mit diesen Gefühlen und in dieser Situation leben.
Mhm. Vielen Dank für die Einordnung. Ein Faktor, warum Jugendliche oder Menschen im Generellen vielleicht an das Äußerste denken oder unglücklich mit ihrem Leben sind, ist gerade unter Jugendlichen oder eben auch unter Betroffenen Mobbing. Und ihr habt geschrieben, ohne Publikum gibt es kein Mobbing. Golly, dieser Satz hat mich getroffen. Was meinen Sie denn konkret damit und wie können wir das Publikum sozusagen aus dem Spiel nehmen?
Na, es ist so, dass ein Streit noch kein Mobbing ist. Wenn ich mit einer Person eine Meinungsauseinandersetzung habe, oder vielleicht auch eine Gemeinheit immer wieder von der gleichen Person gesagt bekommen, habe ich trotzdem andere Menschen in meinem Umfeld, an die ich mich wenden kann. Mhm. Und dann habe ich dort ein Zuhause. Und ohne, dass ich mich jetzt zur Psychologin machen möchte, vielleicht ganz kurz, was ist das Bedrohliche an Mobbing? Ich habe eine Urangst, die dadurch ausgelöst wird, dass ich aus der Sippe ausgeschlossen werde. Schon die Steinzeitmenschen hatten diese Angst, ohne Feuer, ohne Höhle, in der Nacht den wilden Tieren ausgeliefert. Das war eigentlich ein Todesurteil. Mhm. Und wir Menschen werden an diese Todesangst erinnert, auch heute noch, wenn wir aus der ganzen Gruppe ausgeschlossen, von der ganzen Gruppe beschimpft, gedemütigt werden. Deshalb ist das Wichtige, dass wir verstehen, dass Mobbing keine Frage zwischen Opfer und Täter, wie man früher gesagt hat, wir sprechen lieber von Mobber und Gemobbten, ist, sondern es hat auch zu tun mit den Mitmachern, den Wegschauern und den Hinschauern. Mhm. Mobbing ist dementsprechend ein System und keine Diskussion zwischen einer Person und einer anderen Person. Und einem System kann ich nur begegnen, wenn ich alle mit einbeziehe in die Lösungsfindung, wie es wieder besser werden kann. Und es braucht diesen zahen Prozess, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit akzeptieren lernen oder vielleicht sogar mögen lernen. Und ganz kurz noch, ich kann Mobbing also dann beenden, wenn ich eine faire Gruppe gründe innerhalb dieses Systems, die sich diesem Gruppendruck widersetzt. Mhm. Und das muss nicht im Moment der Eskalation stattfinden. Das ist auch viel verlangt, wenn man in einer Klasse oder in einem Betrieb. Mhm. Aber es kann zwei Pausen später passieren. Mhm. Und ich gehe mit meiner besten Freundin, meinem besten Freund zu der gemobbten Person und frage sie, magst du mit mir am Nachmittag auf ein Eis gehen? Und das ist der erste Schritt, um dieses System zu durchbrechen, indem ich eine alternative Gesellschaft aufbaue, auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist zu Beginn.
Wunderbar. Mir ist noch was wichtig, Gordi, dir zuhören und wir betonen das ja schon auch immer wieder, aber bei Mobbing geht es auch gar nicht so sehr um Sympathie. Manchmal wird sogar jemand gemobbt, der oder die besondere Attraktivität für die Gruppe hätte oder jemand, der die mobbende Person besonders anzieht oder fasziniert oder auch bedroht. Aber es geht nicht um mögen oder nicht mögen. Das kann sich sehr oft auch total umdrehen, aber es geht um Macht. Mhm. Ja, und das kann viele Auslöser haben, warum Menschen versuchen, Macht auszuüben. Und vielleicht schon noch ein Plädoyer. Natürlich bin ich Psychologin und habe immer mit Kindern gearbeitet und lebe seit 31 Jahren mit Kindern und Jugendlichen unter einem Dach. Wir müssen auch verstehen, wenn wir mit dieser Gruppe und diesem System zu tun haben, wenn es nicht in Erwachsenengruppen passiert, sondern bei Jugendlichen oder bei Kindern, dass es da auch um Rollen, soziale Rollen geht, die sie ausprobieren und die sie üben und wo wir als Erwachsene ihnen aber dann auch normverstärkende Hinweise geben müssen, das geht und das geht nicht. Mhm. Und das tolerieren wir und das tolerieren wir nicht. Ja, und dass sie das mal ausprobieren, diese unterschiedlichen Rollen, das ist noch nicht das Verwerfliche. Aber so wie du gesagt hast, ja, das System, die Zuschauenden und da vor allem dann einfach auch die Erziehungsberechtigten, die Pädagoginnen, die Verantwortlichen, die schon, ja, die da einfach hier eingreifen müssen und ganz wichtige, wie nennen wir es einfach, nicht nur Regeln vorgeben, sondern Werte vorgeben und auch manchmal einfach ordnend eingreifen müssen.
Mhm. Weil Sie vorher Macht angesprochen haben, kann denn oder ist denn dann jeder in der Lage zu mobben oder ist das dann schon auch eher eine Typfrage?
Also ich würde sagen, es ist ein bisschen eine Typfrage. Vielleicht, also ich spreche jetzt einfach mal nur von mir, um nicht von anderen zu sprechen. Ich war schon in der Schule so ein typischer Bully irgendwie so, sehr physisch. Ich fand es wahnsinnig lustig, irgendwie andere so ein bisschen zu hauen und zu dügeln. Und ich denke mir, für mich war es schon wichtig, dass man dann sagt, hey, das geht so nicht. Und da sind welche, die sind schwächer und denen macht das keinen Spaß und die finden das wirklich auch nicht lustig. Das ist jetzt auch nicht ein Mobben, ja, weil Mobben ist ein System und das geht über längere Zeit und das hat dann auch so perfide Muster und wir hatten ja zum Beispiel auch keine Smartphones, das heißt die Gemengelage in der Schulklasse war manchmal auch jeden Tag ein bisschen anders. Aber ich glaube, es gibt schon Typen, die mehr ausprobieren, wie fühlt sich Macht an. Umgekehrt lernt man dann aber auch total viel dafür und das vergeht dann vielleicht auch die Lust an Macht auszuüben, wenn man das als Kind geübt hat und für die anderen auch eingeordnet hat. Ich finde, da gibt es viele, viele unterschiedliche Wege und wir müssen einfach die Kinder unterstützen, viele Rollen kennenzulernen, aber einfach auch immer soziale Normen einzuhalten. Und auch nicht zu bewerten, wenn die einen so sind und die anderen so. Es sind auch nicht die, die schwach sind. Also ich habe nie was davon gehalten, denen, die schwach sind, zu sagen, ihr müsst euch wehren. Oder haut zurück oder seid halt auch fies. Also ihnen zu vermitteln, ihr müsst anders sein. Sondern wie können wir euch unterstützen und wo braucht jemand anderer vielleicht eine Grenze, die ihr im Moment nicht setzen könnt oder wollt?
In Ergänzung dazu möchte ich eine Beobachtung teilen. Und zwar fragen wir die Kinder, die jungen Erwachsenen, immer die Zehnjährigen bei unseren Modulen mittels Mentimeter. Also die Kinder können anonym antworten und ohne sozialen Druck. Warum glaubt ihr, mobbt jemand wen anderen? Und dann sind die offenen Antworten der Kinder mehrheitlich, weil selber mal gemobbt worden, weil will sich wichtig machen, weil hat zu Hause keine Ansprache, weil hat keine Freunde und denkt sich, dann hat er oder sie Bedeutung in der Klasse. Und wenn wir das von außen betrachten, allein diese Antworten der Kinder, dann spüren wir doch gleich, dass zwischen dem, der mobbt und dem, der gemobbt wird, eigentlich strukturell kein Unterschied ist. Beide sind bedürftig. Und ich denke, wenn wir das für uns auch so ablegen und auch endlich verstehen, dass es nicht darum geht, einen sogenannten Täter aus der Schule zu werfen und dann ist das Mobbing erledigt, sondern wenn wir spüren, dass hier auch ein Hintergrund da ist, der das Kind dazu gebracht hat, so zu sein, dann können wir das auch leichter lösen.
Genau, aber dazu muss man sagen, wenn man sich dann mit den Eltern arbeitet, wie unglaublich gekränkt dann auch noch Eltern, Erwachsene sind, wenn ihr Kind gemobbt wird. Und wir können das alle, dass wir einfach mitleiden mit unseren Kindern und Jugendlichen, sei es Mobbing, sei es Leistungsdruck, sei es Liebeskummer. Aber da finde ich schon noch wichtig, dass wir mit den Erwachsenen auch daran arbeiten, nicht in diese Einteilung, in diese Schuldzuschreibung, vor allem wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ja, bis 14, 15. Uns da nicht verfangen in den eigenen Gefühlen und dann, also da geht es ja dann los. Ich meine, das ist ja literarisch sogar aufgearbeitet, wenn die Eltern dann die Konflikte der Kinder weiter austragen auf einer anderen Ebene.
Mit den anderen Eltern beispielsweise.
Mit den anderen Eltern, mit der Schule, mit den Lehrern und dann geht es erst richtig runter. Das ist so ein bisschen, die Kinder spielen schon wieder alle im Sandkasten friedlich und die Eltern prügeln sich noch immer, so bildlich gesprochen.
Verstehe. Ich habe mir eine Stelle rausgeschrieben aus dem Buch. Mobbing ist kein harmloser Streich, sondern eine schmerzhafte Erfahrung, die tiefe Spuren hinterlässt. Caroline, das klingt logisch. Und trotzdem tun Erwachsene oft so, als müssten Kinder das aushalten. Dieses Aushalten, da stellt es uns allen die Haare auf, die sich ein bisschen mit dieser Sache auseinandersetzen. Warum, sagen Sie, ist diese Bagatellisierung so gefährlich?
Nee, gefährlich ist es deshalb, weil wir wissen, dass psychische Schmerzen, die wir empfinden, sind genauso stark wie körperliche Schmerzen und tragen sehr oft eben zu Narben auf der Seele bei, die wir lang mit uns herumschleppen, ja, die dann zu Depressionen, zu Angsterkrankungen und Ähnlichem führen können. Und es reicht ja schon, wenn wir sagen, 10 Jahre Schule war ein Horror für mich und meine ganze Jugend war dadurch ruiniert. Ich glaube, warum es zu dieser Haltung auch kommt, die jungen Leute sollen das selber unter sich austragen, ist vor allem Hilflosigkeit. Ja, nicht wissen, wie greife ich da ein, wie verhalte ich mich am besten. Manchmal vielleicht auch Angst und Mutlosigkeit, um nicht zu sagen Feigheit, weil eben, so wie gesagt, haben sich dann Eltern und Schuldirektion und ich weiß nicht, wer einmischen und dann plötzlich geht das nochmal auf einer anderen Ebene los und da hängt man sich manchmal einfach sehr zum Fenster raus, wenn man eingreift. Und das führt dann oft zu Bagatellisierung. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ja, haben wir selber auch erlebt, haben wir überlebt.
Der Klassiker.
Damit müssen sie fertig werden. Ja, gut, man hat früher auch Zähne gezogen ohne Anästhesie und ein Bein amputiert statt Antibiotika gegeben. Also ich denke mir, da sind wir einfach schon darüber hinaus. Und
so dieses Verständnis von, wären wir nicht alle froh, hätte sich jemand anders um uns und besser gekümmert?
Ja, natürlich. Also das und auch anzuerkennen in anderen Bereichen, anerkennen wir ja auch, dass es Fortschritt gegeben hat. So auch bei Themen wie Mobbing und psychischer Gesundheit und viel mehr.
Mhm. Wollen Sie ergänzen?
Nein, ich kann mich dem nur anschließen und will aber Mut machen, dass wir über Mobbing insofern auch mehr reden, als wir ja nachdenken können, wie wir Mobbing verhindern und nicht nur, wie wir auf Mobbing reagieren.
Ja.
Und dazu sollte man zum Beispiel überlegen, wie kann man die Rolle einer Klassensprecherin oder eines Klassensprechers aufwerten. Die haben ja eh keine Funktion mehr. Mhm. Weil ich musste noch die Karten aus dem Geografiekammerl holen, wenn wir in Geografie dann über Amerika gesprochen haben. Und das ist halt bekanntlich nicht mehr nötig. Und damit ist nicht gemeint, dass Klassensprecherinnen oder Klassensprecher um Gottes Willen jetzt selber Mobbing lösen können müssen. Aber wenn man schon bei der Klassensprecherinnenwahl darüber redet, wie ist denn das mit dem Klassenklima? Hast du deine Verantwortung dafür, als von der Mehrheit gewählte junge Frau oder junger Bursch? Und damit bekommt man eine Selbstkontrolle in die Klasse, die sich vielleicht auch in der späteren Aktivität in der Demokratie auswirken könnte. Dass ich ein soziales Gewissen bekomme, nicht weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil das Miteinander so funktioniert. Das ist beispielsweise ein Aspekt, der uns sehr am Herzen liegt. Dass wir hier diese Verbindung zwischen Verantwortung für die Gemeinschaft und psychischem Wohlbefinden eben auch anhand von Themen wie Mobbing mit in die Gesellschaft tragen können, wenn wir mehr über mentale Gesundheit sprechen.
Die Mental Health ist in den Schulen, das ist ihr Baby, kann man so sagen. Das sind super wichtig für die Aufklärung von Jugendlichen, aber ihr bekommt ja auch selbst Infos. Ihr werdet ja hauptsächlich gefüttert. Welche Antworten haben euch denn wirklich überrascht? So, vielleicht hat das irgendwie in meiner Jugend kein Thema, jetzt nicht nur aufgrund von, ich hatte kein Handy oder sowas, vielleicht andere Themen, gibt es irgendwas, wo Sie wirklich sagen, hat Sie überrascht?
Also ich kann vielleicht dazu sagen, was insgesamt neue Themen sind unter jungen Menschen und das zeigt sich vielleicht dann gar nicht so stark bei den Mental Health Days und das können wir gleich diskutieren. Also das Thema Identität und zwar Geschlechtsidentität ist ein Thema, das war vor 20 Jahren noch ganz wenig Thema.
Ja.
Ist jetzt ein ganz großes Thema. Und zwar auch für diejenigen, die sich in ihrer Geschlechtsidentität gar nicht in Frage stellen. Aber dass man darauf schaut, dass man Diversität immer mitdenkt, dass man genderneutral formuliert, dass es da wenig Zuschreibungen gibt, dass man nicht automatisch ein Mädchen fragt, hast du eigentlich einen Freund? Oder einen Burschen fragt, hast du eine Freundin? Also auch die Frage der romantischen und sexuellen Vorlieben. All das ist schon noch einmal ganz anders geworden. Da gibt es ein großes Bewusstsein, auf Minderheiten zu schauen, auf Gruppen, die früher vielleicht ausgeschlossen wurden, zu schauen, ja, und hier diverser zu denken. Ich denke, das hat sich schon sehr geändert. Was dann immer erstaunlich ist, weil wenn man dann junge Menschen fragt, wo sie sich zuordnen, gibt es dann tatsächlich gar nicht so viele, die sich irgendwie in ihrer Geschlechtlichkeit anders als ihr. Ja, die Zahlen kannst du nochmal nennen, aber das ist ein großes Thema rund um Identität. Und noch ein anderes Thema, das wir ja in den Mental Health Days so nicht abfragen, ist das Thema der Selbstverletzung. Das auch nochmal im Bereich der psychischen Gesundheit vor 20 Jahren nicht in dem Ausmaß zu finden war. Und da gehen wir schon auch, also da gibt es unterschiedliche Hypothesen dazu. Natürlich gibt es dann Nachahmeffekte und es wird mehr darüber gesprochen und dann kommen die Nächsten auf die Idee. Aber auch dieses, ich werde nicht aggressiv, ich werde nicht delinquent, ich agiere nicht aus, ich schädige niemanden anderen, sondern ich richte Spannungen, Aggressionen, Hoffnungslosigkeit oder auch depressive Symptomatik gegen mich selbst. Und das finde ich, beobachten wir immer wieder, auch in der Corona-Zeit, dass die jungen Menschen eigentlich auch sehr angepasst sind im Grunde. Ja, das ist jetzt wenig Revoluzertum und Aufbegehren.
Das war wohl mal anders, ja.
Das war wohl mal anders. Und ich denke mir, und wir sehen sie auch wenig im Straßenbild oft, finde ich. Also ich freue mich immer unglaublich, wenn Gruppen von jungen Menschen oder auch Schulklassen oder spielen, unterwegs sind, auch herumhängen. Aber ich finde, sie haben auch im öffentlichen Raum wenig Platz.
Mhm. Ja, da möchte ich mich gleich mit einer Gruppe anschließen, die im öffentlichen Raum fast gar nicht vorkommt. Das sind die Lehrlinge. Und unser Projekt ist natürlich von Anfang an auch in Berufsschulen aktiv. Denn ungefähr ein Drittel der österreichischen jungen Erwachsenen sind Lehrlinge und nicht Schülerinnen in einem Gymnasium, einer HTL oder einer BAföG. Das ist einmal das Erste. Da haben wir schon eine Gruppe, die per se eigentlich keine Sichtbarkeit hat. Ja. Und das macht ja was mit der Seele und der Psyche. Und wenn man dann bedenkt, dass davon auch noch ein beträchtlicher Teil nicht einmal Wahlrecht hat, dann wird es überhaupt doppelt tragisch, wie es dir dann so geht in der Akzeptanz dieses Landes und dieser Gesellschaft. Und zu den Zahlen, weil die Caro das vorhin angesprochen hat, wir haben ja bei den Mental Health Days auch von Anbeginn an nicht nur das Bemühen, Literacy zu vermitteln, sondern wir versuchen auch Daten zu sammeln. Oder wir sammeln Daten. Einerseits über die schon angesprochenen Mentimeter-Umfragen, die wir auswerten, und andererseits aber auch in Zusammenarbeit mit der Uni Wien, der Uni Zürich und der Med-Uni Wien eine wissenschaftliche Studie, die vom Ethikrat der Uni Wien auch gut geheißen wurde und geprüft. Und da haben wir im vorigen Kalenderjahr 24, diese Auswertung liegt vor, 14.500 vollständig ausgefüllte Fragebögen zum Wohlbefinden der jungen Erwachsenen und zu ihrem Medienkonsum erhalten. Das ist die ziemlich sicher größte Studie, wissenschaftliche Studie, die es dazu in Österreich gibt. Und zu der Zahl mit den sich selbst als divers Beschreibenden kann ich sagen, von den 14.500 waren es 220, die sich als divers oder nicht eindeutig beschrieben haben. Anonym natürlich und ohne Druck von außen und ohne Beobachtung. Also das ist wirklich kein so großer Anteil. Trotzdem teile ich den Befund total, dass es keine Schule mehr gibt, in der das nicht Thema ist. Ja. Lese ich mich männlich, lese ich mich weiblich oder fluide. Es ist immer abzuarbeiten an wenigen Einzelfällen, aber damit beschäftigt die ganze Schule und alle Kinder und alle Lehrer vor allem und die Eltern. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang vielleicht auch als Erkenntnis noch interessant war, wir haben dann Medienverhalten mit psychischem Wohlbefinden gematcht. Wenig überraschend geht es den jungen Erwachsenen weniger gut, die mehr als der Durchschnitt Social Media konsumieren und mehr als der Durchschnitt streamen, die also sozusagen fremd gestaltete Inhalte durch Algorithmen bestimmt und mit einem kommerziellen Interesse mehr verwenden als die anderen, die sind weniger gut drauf. Die einzige Gruppe, die ganz leicht im Plus ist von jenen Kindern und jungen Erwachsenen, die einen Bereich mehr konsumieren als der Durchschnitt, sind jene jungen Erwachsenen, die mehr als die anderen Nachrichten schauen. Auf den ersten Blick wirkt das irgendwie irritierend, weil da geht es ja um Krieg und negativ, um Katastrophen und dergleichen. Aber es gibt in den Medien zwei Formen der Kommunikation. Es gibt aktivistische Kommunikation und es gibt journalistische Kommunikation. Aktivistische Kommunikation kann durchaus auch für Dinge sein, die einem sympathisch sind, wie mir zum Beispiel Black Lives Matter. Aber wenn ein Artikel, egal in welchem technischen Distributionsweg, ob Social Media oder traditionelle Medien, von dieser Plattform kommen, will die Autorin, dass die Rezipientin die gleiche Position bezieht wie sie. Und das ist auch wie Social Media und das ist wie Werbung und das ist hierarchisch. Da geht es dir nicht so gut als Rezipientin. Und journalistische Kommunikation wird sich immer bemühen, unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema zu werfen und die Rezipientin zu ermächtigen, daraus auszusuchen, was ist für mich passend in mein Leben. Und das nimmt nicht nur Angst, weil ich über ein Thema mehr weiß, sondern es ermächtigt mich auch zu entscheiden, welche dieser Angebote will ich wahrnehmen. Dementsprechend ist Medienkompetenz einer der wesentlichen Faktoren für psychisches Wohlbefinden, aber nicht dahingehend, dass man sagt, wenn du Social Media nützt, dann ist alles scheiße und wenn du Ö1 hörst, ist alles gut. Nein. Das hat damit nichts zu tun, sondern es geht darum, die Kompetenz zu erwerben, dass ich zwischen einer aktivistischen und einer journalistischen Information unterscheiden kann.
Ich möchte noch einmal gerne einen kleinen Rückgang zum Thema Mobbing. Ein Thema, das ich nämlich auf gar keinen Fall auslassen möchte, ist Cybermobbing. Findet natürlich nicht im realen Leben statt, aber dennoch kann es einen realen Ursprung haben aus dem Leben.
Ich würde da sofort einhaken,
ja, ich dass auch. Die sofort widersprechen.
Die immaterielle Kommunikation ist selbstverständlich ein realer Teil unseres Lebens.
Na, vor allem ist sie ja nicht immateriell. Ich meine, die spielt sich am Telefon ab, die kann ich steuern, die kann ich wegklicken, die kann ich lesen. Es ist halt ein anderer Kanal. Ich will nur ganz kurz einwerfen, dass ich ja viele Jahre im Gewaltschutz gearbeitet habe für die Möwe Kinderschutzzentren. Das mache ich schon seit 12 Jahren nicht mehr. Aber damals ist das gerade aufgekommen und das war sehr spannend, wie wir irgendwie das erste Mal mit Kindern und Jugendlichen konfrontiert waren, die internetfähige Handys hatten und wo erstmals dann über das Telefon mobbende, abwertende, auch einschüchternde und bedrohliche Nachrichten kamen. Und das war ganz neu, da mussten wir erst Wege finden, Literatur durchforsten, wie geht man damit um. Mittlerweile sind die jungen Menschen da auch schon recht geübt, Golli.
Genau, das ist der Gedanke, den ich auch teilen wollte. Es gibt zwei Formen von Cybermobbing. Das wird nämlich immer so vereinheitlicht. Die eine Form bei Spieleplattformen, beispielsweise oder bei öffentlichen Foren, wo ich die Menschen nicht kenne, die mich mobben, sind die Kinder irrsinnig gut ausgerüstet und können sich auch wehren. Mhm. Die wissen, da blockiere ich, da wechsle ich die Plattform, da kann ich Fotos machen, ich dokumentiere das und zur Not gehe ich sogar zur Polizei. Mhm. Da braucht man sich meines Erachtens wirklich keine Sorgen machen. Was aber ganz anders ist und wirklich schwierig, sind sogenannte Klassengruppen oder auch Family Groups. Mhm. Und da haben leider in der Kommunikation, wie man solche Gruppen gestalten kann, die Menschen die gleichen Methoden angewendet in der quasi Bestrafung von schlechten Benehmen, wie das bei Cybermobbing mit Menschen, die ich nicht kenne, der Fall ist. Und das geht einfach nicht. Ich kann nicht in einer Klassengruppe, wenn sich jemand schlecht benimmt, jemanden auf Dauer ausschließen. Das ist keine Option. Sondern ich muss daran arbeiten, dass entweder die Gruppe für alle Mitglieder der Klasse funktioniert oder es gibt keine Gruppe. Aber ich kann nicht wieder mich sozusagen zur Instanz machen, die es erlaubt, jemand anderen auf Dauer auszugrenzen. Und dieser andere Umgang mit einer Gruppe, die aus Menschen besteht, die sich kennt, dieser andere Umgang muss bei der Gründung der Gruppe definiert werden. Weil dann kann sich auch jeder sicher fühlen, wenn er oder sie weiß, dass der Umgangston so funktionieren muss, dass die Gruppe weiter besteht.
Ja, schreibt davon so eine Art Spielregeln, Administratoren, Rechte.
Die Kinder können mit Regeln viel anfangen. Das klingt auf den ersten Blick auch verblüffend, aber es gibt kein Kind, das es als Verbot empfinden würde, wenn man beim Fußball fragt, soll man ein drittes Tor aufstellen? Mhm. Es macht einfach keinen Sinn, ein drittes Tor aufzustellen. Und das sagt die Regel und ist auch gescheit. Mhm. Und so verstehen Kinder ohne Stress genauso, dass Schlafentzug eine Foltermethode im Krieg ist. Mhm. Und wir müssen doch in der Lage sein, ihnen klarzumachen, dementsprechend solltest du das Handy in der Nacht abdrehen. Die einzige Erwachsene, die das nicht versteht, ist die Caroline Tschulen. Die hat das Handy nach wie vor in der Nacht aufgedreht.
Dazu stehe ich auch.
Ich bekenne mich.
Aber vielleicht zum Cybermobbing schon noch ein paar Worte, weil wir haben das im Buch auch aufgelistet. Was sind denn so die klassischen typischen Dynamiken? Natürlich leiden Kinder und Jugendliche schon auch, wenn sie dann übers Telefon mit lächerlich machenden Fotos konfrontiert werden. Mhm. Ja, wenn sehr unangenehme Nachrichten kommen, wenn sie vielleicht in einer peinlichen Situation gefilmt werden und es wird verbreitet. Und ich denke, das ist immer wieder etwas, das wir bei Kinder- und Jugendgruppen ansprechen müssen und auch da einfach normverstärkend sagen, das wird nicht toleriert, wie geht man damit um, wie wird das auch geahndet und auch hier wieder, wer gibt aller irgendwie Daumen hoch und Applaus und auch hier gibt es wieder die Gruppe der Applaudierenden und da immer wieder den Hinweis zu geben, das ist ein No-Go und das tut uns allen weh und keiner will in so eine Situation kommen. Ja? Also gerade die applaudieren, versuchen ja hinter der Zustimmung irgendwie
zu schützen,
aufzupassen, dass es mich nicht erwischt. Ja. Mhm. Und ich finde bei allen Punkten der Prävention, Golli das vorher schon angesprochen, es geht ja nicht darum, nur dann irgendwie einzugreifen und zu intervenieren, sondern auch zu verhindern, ist sehr oft quasi auf der grünen Wiese zu sagen, solche Themen gibt's und ihr könnt uns ansprechen zum Thema Mobbing, zum Thema, ich weiß nicht, Ängste, wie auch immer, Cybermobbing. Mhm. Und wir finden Lösungen oder wir sprechen darüber. Also sehr oft, auch bevor es überhaupt auftritt, anzusprechen.
Mhm. Ich mache jetzt, wir bleiben in der digitalen Welt, aber ich mache einen kleinen Ratschlag zu Social Media. Zeigt oft nur Perfektion, also wenn es jetzt um Schönheitsideale geht. Etwas, worüber ihr auch schreibt. Wie können denn Eltern, Pädagogen, wer auch immer ratsam zur Seite steht, helfen, dass Jugendliche trotzdem ein realistisches Selbstbild bekommen?
Soll ich als Psychologin mal beginnen? Das ist ja gar nicht so einfach, weil der Einfluss der Eltern und der Pädagoginnen ist gerade in diesem Bereich sehr gering, weil wirklich zählt die Meinung der Gleichaltrigen. Mhm. Ja, die ist in dem Alter einfach unvergleichlich wichtiger und da können wir stärkend dahinter stehen. In Wirklichkeit fängt das mit dem Selbstbild natürlich schon bei den ganz Kleinen an, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder auf die Welt kommen. Aber das hilft uns jetzt hier nicht weit. Ich glaube, immer wieder zu thematisieren und offen zu sein oder anzusprechen, wie geht's uns, wenn wir verglichen werden? Ja, ich mit dem anderen, aber auch jemand anderer mit mir. Das fühlt sich für niemanden gut an. Ja, und ich glaube, es ist gar nicht so sehr das Selbstbild, weil das ist ein ewiges Thema und da arbeiten wir uns ab bis ins hohe Alter, aber dieses Thema, wie geht es uns mit Vergleichen und wo können wir uns aus Vergleichssituationen herausziehen, das hängt auch wieder ein bisschen mit dem Thema Leistungsdruck zusammen. Ja, dass die Themen gehen ja sehr oft Hand in Hand und sind ja sehr stark verknüpft. Das ist ja alles leider nicht so einfach und nicht nur schwarz-weiß und rot-grün. Aber ich denke, diese Vergleichbarkeit und zu sagen, wie geht es euch, wenn ihr verglichen werdet, wie geht es euch, wenn ihr euch selber vergleicht, und steigt doch aus diesem System.
Ja, eine Sehnsucht hätte ich, dass wir durch eine andere Art der Fehlerkultur in unserer Gesellschaft zu einem Miteinander finden, in dem das Anderssein nicht bewertet wird als gut oder schlecht, sondern einfach nur als anders dasteht. Wenn wir Künstlerinnen und Künstler bewundern, dann finden wir das immer interessant, dass die ein bisschen anders sind als die mehreren. Und warum ist das aber in unserem Alltag mit der Bürokollegin, mit dem Kind des Nachbarn oder mit wem auch immer, dann nicht auch so, dass wir das Anderssein einfach nur als Anderssein stehen lassen?
Ich finde es ganz wichtig zu verstehen, warum können wir es nicht stehen lassen, weil es uns in unserem Wert bedroht. Und das finde ich als Psychologin total wichtig, dass wir verstehen, warum bedroht uns das Anderssein. Es stellt uns selber in Frage und das finde ich jedes Mal ganz wichtig.
Bei mir kommt es da immer zu der Assoziation mit der Kultur, wie wir über Fehler reflektieren. Wir zeigen den Kindern und jungen Erwachsenen im Rahmen der Mental Health Days eine Folie mit 4 9er 1x1-Rechnungen. 3 Ergebnisse stimmen, 1 Ergebnis ist falsch. Wir waren bei etwa 160.000 jungen Erwachsenen und haben erst 3-mal die Antwort bekommen, 3 Ergebnisse stimmen. Wir bekommen immer die Beobachtung zurückgespiegelt, eine Rechnung hat eine falsche Zahl hinten stehen.
Also sind das 3 Künstler? Fragezeichen.
Und dann konfrontieren wir die Leute, die da bei uns sitzen, mit der Frage, wie sollen diese Kinder, denen wir mehr oder weniger 24/7 erklären, dass alles, was nicht der Norm entspricht, ein Fehler ist, dann, wenn sie ihr Social-Media-Profil erstellen, die etwas anders gewachsene Nase oder die Sommersprossen denn auf einmal als Qualität lesen können. Und das halte ich schon für ein gesellschaftliches Problem und das halte ich schon für etwas, woran wir als Gemeinschaft arbeiten könnten, dass die selbstverständliche Antwort auf diese Frage, was fällt euch auf, zumindest lautet, 3 Ergebnisse stimmen und 1 ist falsch. Und wir nicht nur die Fehler dauernd markieren. Ich hoffe, es wird besser, aber ich würde unterstellen, dass wir weiter fehlerorientiert argumentieren in der Beurteilung unserer eigenen Leistung und der Leistung anderer.
Ja, und ich weiß, als Psychologin mache ich die Sachen immer wieder komplizierter und schwieriger, weil ich sage, natürlich hat das auch so den Grund gehabt, weil die Fehler für uns immer gefährlicher waren, als das, was funktioniert hat, anzuschauen. Das, was funktioniert, ist super, kann man auch loben, aber im Grunde hat es irgendwie das Überleben gesichert, die Fehler waren gefährlich. Und das ist, und natürlich ist auch meine Herangehensweise in dem Feld immer zu sagen, schauen wir uns dahinter an, was dahinter liegt, was ist denn die Motivation dahinter, dann können wir auch die davorliegenden, nämlich das, was du jetzt als Fehlerkultur beschrieben hast, leichter aufweichen, wenn wir wissen, weil wenn ich nicht weiß, welche Dynamiken und welche Gefühle und Gedanken dahinter liegen, dann bleibe ich eigentlich stecken.
Golly, Sie schreiben, dass Mode und Marken oft Ersatz sind für echte Werte und Orientierung. die Frage können Sie mir sicher besser beantworten, aber ich frage mich schon, hat sie bei mir auch gegeben? Bei mir hat es die Ed Hardy-Kleidung gegeben, Marco Polo, Gucci, Eastpak, Rucksack, was auch immer. Es hat immer was Hochpreisiges sein müssen oder irgendwie etwas, was zumindest ja, alle haben wollten. Jetzt ist es wahrscheinlich Labubu oder ich weiß es nicht. Sowas hat es doch quasi immer schon gegeben. Wo ist denn der Unterschied zu heute? Oder vielleicht kann man Jugendlichen andere Identifikationsanker irgendwie anbieten.
Ja, ich unterstelle ja, dass wir uns ein bisschen zurückziehen als Bezugspersonen und zu wenig daran arbeiten, den Kindern und den jungen Erwachsenen mit Fantasie zu beschreiben, wie können sie auch andere Dinge entdecken, die sie ausmachen. Es beginnt mit den verschiedenen Tätigkeiten, auch Freizeitbeschäftigungen, Hobbys, die einem Freude machen können. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild des Wohlfühlklaviers im Auge haben. Ja, da schreibt man auf jede Taste etwas, was man gern tut. Da gibt es Tanzen, Kochen, Sex, you name it. Ja? Und dazu gehört vielleicht auch, sich fesch anzuziehen, aber als eine Taste von mehreren. Wenn ich nämlich viele Tasten beschrifte, dann kann ich Melodien spielen im Leben. Wenn ich nur eine Taste habe, dann habe ich immer den gleichen Ton. Und da liegt meine Kritik an der Formulierung meiner Persönlichkeit alleine über Marken. Dass man das irgendwann in einer Lebensphase so tut, um sich den Freundinnen anzupassen, die rund um einen sind, die man vielleicht besonders bewundert und mag, dass man das vielleicht auch tut, um sich zu schützen, weil man dann durch die Narrative zu dieser Marke auch über sich was erzählen will. Ja. Das wird sicher jeder so irgendwann machen im Leben, aber man sollte es so früh wie möglich wieder ablegen. Und ich finde es schrecklich, wenn ich zur Veranstaltung gehe, wo die Leute nur Markenklamotten tragen. Das ist doch grauslich, oder?
Caroline, Sie sind als Teenager, muss ich darauf antworten? Ja.
Suggestivfrage, gibt nur eine Antwort.
Caroline, Sie haben geschrieben, selbst als Teenager haben Sie Druck erlebt. Wie hat sich der denn gezeigt oder war das vielleicht auch der Grund für Sie, das zu studieren? Und was hätten Sie sich vielleicht damals von Erwachsenen gewünscht? Viele Fragen auf einmal.
Genau, also ich glaube, Psychologie habe ich aus anderen Gründen studiert, nicht aufgrund des Drucks, den ich als junge Frau erlebt habe. Ich war aber als Mädchen in einer Mädchenschule und da gab es natürlich großen Druck, irgendwie Schönheitsidealen zu entsprechen, auf eine gewisse Art und Weise gekleidet zu sein oder bestimmte Marken zu tragen. Damals, wir waren die Generation, wo die ersten Topmodels aufgekommen sind, die natürlich unglaublich schön waren. Ich meine, da konnte man gar nicht mithalten. Ich beschreibe das eh auch im Buch, also mir war ganz früh klar, ich lege das weg, ich schaue mir das doch nicht an, ich mache mich doch nicht irgendwie grantig und schlecht gelaunt den Rest des Tages, weil ich da nicht mithalten kann. Aber ich habe natürlich auch Freundinnen gehabt, die sich permanent damit auseinandergesetzt haben und das hat schon damals, und das waren Hefteln, die man aufgeblattert hat, ja, die Vogue oder was weiß ich was, aber das hat die Laune beeinträchtigt und und damals waren das halt so Methoden wie mit dem Maßband irgendwie die Taille oder die Oberschenkel zu messen, weil darum ging es ja auch schlank zu sein und ähnliches. Ich glaube, das gibt's überall und das gab's überall. Ich glaube schon, dass das jetzt noch einmal mit dem Internet und dem Internet in der Hosentasche und den digitalen Medien sich verstärkt hat, weil man sich viel weniger entziehen kann diesem Druck, diesem Leistungsdruck. Und irgendwas wollte ich vorhin noch sagen, Golly, was ich schon erstaunlich finde, also mir gefällt, ich liebe dein Beispiel mit dem Wohlfühlklavier, das finde ich ist so schön und das macht das so anschaulich, ja, dass unser Leben irgendwie so durch viele Aspekte genährt wird und wir dadurch auch genährt sind. Umso erstaunlicher bei Jugendlichen, denke ich mir, okay, eine Zeit lang Marken tragen, ich habe das bei meinen Kindern schon auch durchgemacht, weil da geht es um anerkannt werden oder sich irgendwie zu definieren, nämlich zu einer Gruppe dazu. Also es geht in Wirklichkeit ja, welche anderen finde ich cool und zu welchen anderen will ich gehören. Ja. Sehr erstaunlich finde ich, wenn das dann, so wie du beschreibst, auch noch in der Erwachsenenwelt so funktioniert. Da wundert man sich, was ist da passiert manchmal, ohne jemandem auf den Schlips treten zu wollen. Ja.
Weil das Wort gerade gefallen ist, Leistungsdruck, etwas, worüber ich gerne mit euch sprechen möchte, was wir auch schon kurz angesprochen haben vorab. Viele Jugendliche fühlen sich zerrieben zwischen diesen Schulnoten, zwischen Social Media, zwischen Zukunftsängsten, was sie nicht alles werden sein sollen oder was auch immer. Was sind denn Signale, die Eltern oder Lehrer alarmieren sollte?
Also eins ist sicher, wenn die Kinder beispielsweise sich mit Fächern beschäftigen, in denen sie eh positive Noten haben, aber auch noch einen Zweier oder einen Einser haben wollen. Mhm. Es gibt keinen größeren Zeitdiebstahl im Leben, als dass wir daran arbeiten, einen Vorzug oder eine Auszeichnung zu bekommen. Ich frage das jedes Mal wieder ab, ob irgendjemanden kennt, der je nach den Einzelnoten des Abschlusszeugnisses gefragt wurde. Nein, wird praktisch niemand. Die drei Leute, die in St. Gallen studieren, die sollen halt lauter Einser haben, aber die wissen das ja eh schon sehr früh, dass sie das möchten. Alle anderen könnten eigentlich ihr Leben damit verbringen, sich den Dingen zu widmen, die sie interessieren, wo sie Freude dran haben, oder auch einfach Müßiggang wieder zu lernen, statt für ein Fach sich den Kopf zu zerbrechen, indem man zwar positiv ist, aber halt kein Einser hat. Und da denke ich, haben wir unglaubliches Potenzial, um unseren Alltag zu entspannen und um den Leistungsdruck rauszunehmen. Dass du ein Zeugnis hast, wo es in den drei Fächern, die du liebst, ein Einser gibt und in den anderen Fächern hast halt ein Dreier oder ein Vierer.
Ich mag alle Zahlen. Mein Zeugnis hat immer nach allen Zahlen ausgeschaut.
Viel gewinnt, kann ich nur sagen. Ja. Was ich interessant finde, ich habe dieses Frühjahr oder im ganzen letzten Jahr sehr oft mit Beratungslehrerinnen zu tun gehabt, Vorträge gehalten, mit ihnen diskutiert. Und ich finde schon noch interessant, was du jetzt gesagt hast, noch einmal mit den Noten, das kennen wir ja alle, dass das kein Ausschlag ist für, wie erfolgreich werde ich später oder wie sehr macht mir mein späteres Leben Freude. Aber ganz viele Qualitäten, die im späteren Berufsleben, und du hast auch genannt die 21st Century Skills, dass ich es richtig rausbekomme, das ist schwierig, das hat überhaupt nichts mit den Leistungen in der Schule zu tun. Und in der Schule werden oft genau die Qualitäten von Kindern und Jugendlichen, nämlich kritisch denken, Selbstbewusstsein, aber vielleicht auch sehr sozial sein, auch einmal weniger autoritätsgläubig zu sein, autonom sein, das wird überhaupt nicht belohnt. Ja? Und das ist, finde ich, schon auch, also in der Lehre ist das, glaube ich, ein bisschen anders, die werden da schon irgendwie stärker gefördert, auch in ihren individuellen Potenzialen oder so, so habe ich das zumindest erlebt, wenn ich mit Lehrlingen gearbeitet habe.
Man hat
sich
in irgendeiner Form festgelegt auf eine Berufssparte, das heißt, ja, man hat da wohl auch ein Händchen oder was auch immer.
Genau, also da gibt es schon ein Talent, das auch gefördert wird. In der Schule sollen sie bis zur Matura
alles können,
ganz gleichmäßig quasi wie ein Einheitsbrei funktionieren und nachher, ab dem Tag, wo sie das Maturazeugnis in der Hand haben, sollen sie eben das, was du immer sagst, individuell sein, kreativ sein, außergewöhnlich sein, sie selber sein und so weiter und so fort. Also das ist absurd, was wir da als Gesellschaft von den jungen Leuten fordern. Und gleichzeitig, das haben Sie auch angesprochen, gibt es ja Zukunftsängste und es wird Ihnen vermittelt, wir wissen überhaupt nicht, wo noch ein Platz für euch ist, was sich in der Zukunft irgendwie auszahlt, welche Ausbildung irgendwie die richtige ist etc. Also es gibt natürlich auch viele Unsicherheiten und das wirkt sich auf die jungen Leute auch aus.
Ich möchte gerne noch, wir haben es quasi schon zu Beginn besprochen, aber ich möchte gerne noch mal in Richtung Suchtdepression, auch Suizidalität sprechen. Ich finde, ihr schreibt sehr offen über diese Themen, Suchtdepression, Suizid. Wie gelingt denn der Spagat zwischen Aufklärung und auch dem Risiko, Betroffene zu triggern?
Ja, also ich komme ja aus dem Journalismus und bin strikt gegen Triggerwarnungen. Ich finde, wir sollten immer so sprechen, dass wir allen Menschen zumuten können, dass sie das jetzt hören, was wir besprechen. Und wenn ich dann außerdem noch aus der Suizidforschung weiß, dass eine achtsame und eine angebrachte Kommunikation über Suizidalität nachweislich präventive Wirkung hat, dann sage ich noch einmal mehr, dass wir nicht Trigger warnen dürfen, weil dann vielleicht die, die wir trösten könnten und die wir animieren könnten, sich Hilfe zu holen, wegschalten. Dementsprechend, es hat sich noch nie ein Mensch das Leben genommen, weil man einer Person die Frage gestellt hat, hey du, ich mache mir Sorgen um dich, hast du sogar schon drüber nachgedacht, dir das Leben zu nehmen? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Diese Person sieht sich als Person endlich wahrgenommen in ihrem Unglück und es ist eine Handreichung und kein Vorwurf. Wenn ich natürlich uninformiert und falsch ein Thema wie Suizidalität als Lösung von Problemen kommuniziere, dann kann es zum sogenannten Werter-Effekt, zu einem Nachahmungseffekt kommen. Aber wenn ich davon berichte, dass man jede Krise, auch wenn sie so ausweglos erscheint wie nichts anderes sonst, überwinden kann, und wenn ich vor allem auch davon berichte, dass jeder Mensch, der geht, vermisst wird, von den Hinterbliebenen. Dann hat der Papageno-Effekt, das Gegenstück zum Werther-Effekt, der in Wien von der Med-Uni vor etwa 15 Jahren nachgewiesen wurde und inzwischen Teil der WHO-Empfehlungen über Kommunikation zur Suizidalität als Gipfel psychischer Themen auch ausgewiesen wird, eine positive Wirkung. Also lasst uns drüber reden. Wir sollten nur so, wie wir ja auch bei anderen Dingen lernen, achtsam, welche Usancen es gibt, achtsam damit umgehen. Aber bitte nicht den anderen entmündigen, hey, du Deppel, darfst du das jetzt nicht anhören.
Ja, also fachlich kann ich dem nichts hinzufügen, das ist perfekt. Als Mutter kann ich aber durchaus sagen, dass ich mich manchmal gefürchtet habe, bestimmte Themen anzusprechen. Ich dachte, wie spreche ich das jetzt mit meinen jugendlichen Kindern an? Was können sie vertragen? Auch wenn die dann in unterschiedlichen Altersstufen und Entwicklungsphasen gemeinsam an einem Tisch gesessen sind. Also ich war da nicht immer ganz sicher, muss ich echt sagen, und habe das auch erst üben müssen und Sicherheit gewinnen. Und manche Themen waren mir auch persönlich unangenehm. Ja, ich muss ja selber auch eine Haltung und eine Sicherheit haben, um dann mit Kindern und Jugendlichen darüber sprechen zu können. Also da habe ich durchaus gekämpft auch. Und ich meine, mittlerweile sind meine Kinder groß und erwachsen und wahrscheinlich würden sie bei vielen Dingen sagen, das hätten wir besser machen können. Aber nur ein Beispiel auch, also als wir unseren zweiten Sohn aufklären wollten und der Ältere das mitbekommen, der sagt, na, wer ihr macht das? Da lese ich lieber mit dem Bravo. Also die wollen ja auch unter. Also es geht ja auch darum, dass sie uns als Eltern nicht alles zutrauen und das auch durchaus mit Scham oder mit Peinlichkeit, sagen wir mal, einfach so behaftet ist. Ja? Also deshalb fachlich wunderbar als betroffene Mutter bin ich auch immer wieder geschwommen bei Themen rund um Drogensucht, ja, Alkohol, ja, aber auch beunruhigende Themen wie Suizidalität oder weiß ich nicht, Krieg, Gewalt.
Ja, Krieg ist wohl jetzt auch in vielerlei Köpfen drinnen. Ja.
Was kann man zumuten und was nicht? Was sehen Sie auf Ihren Mobiltelefonen? Wie spreche ich das an? Golly, du hast schon...
Bitte, go, shoot.
Nein, ich möchte nur einen Appell sozusagen loswerden, der, glaube ich, eh von dir kommt. Es reicht, wenn man gut genug Eltern ist. Und man braucht wirklich bei Gott nicht auf alles eine Antwort haben. Und Eltern sind dann, glaube ich, die besten Vorbilder für die Kinder, wenn sie auch hin und wieder sagen, du, hey, da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Und ich bin da auch am Ende und habe meine Grenzen. Und wenn es dann sogar gelingt, dass die Eltern sagen, und deshalb hole ich mir jetzt auch noch professionelle Unterstützung, weil auch ich dieses Tool der Psychoanalyse, der Psychotherapie, der psychologischen Gespräche nützen möchte, so wie ich ja auch zur Physiotherapie ginge, wenn ich einen verrenkten Rücken habe, dann haben die Eltern, glaube ich, einen viel größeren Beitrag geleistet, als wenn sie eine Antwort geben, die vielleicht nicht so fundiert ist, wie man sich das wünschen würde.
Ihr richtet im Buch ein eigenes Kapitel an LehrerInnen, an Eltern. Gerade ist ja auch die OECD-Studie rausgekommen zur Lehrerzufriedenheit. Ihr selbst habt eben auch diese eigene Studie anlässlich der Mental Health, die ist in Auftrag gegeben mit PädagogInnen. Wie deckungsgleich sind denn diese Ergebnisse? Wo seht ihr denn das größte Potenzial? Wo sind die größten Baustellen?
Also ich habe vor allem zwei Baustellen, die wir hier markieren können aufgrund unserer Studie. Die erste ist, dass die Kommunikation mit den leitenden Stellen, den Bildungsdirektionen und dem Ministerium überhaupt nicht funktioniert. Und die PädagogInnen fühlen sich nicht begleitet. Das heißt, hier sollte man über die Kommunikation nachdenken und auch über die Strukturen. Es fehlt wahrscheinlich am mittleren Management, es fehlt an einer sozusagen Bewertung von Nachrichten. Ist das jetzt wirklich relevant für mich oder ist das eine allgemeine Information etc.? Das ist der eine Befund. Der ist eher organisatorischer Struktur und Art, aber definitiv anzupacken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hat nicht nur mit der Fülle der Informationen zu tun, sondern sichtlich auch mit der Sprache, die man findet. Der zweite Befund ist, dass die große Mehrheit der PädagogInnen sich regelmäßige psychologische oder psychotherapeutische Gespräche im Sinne einer Supervision wünscht. Und mit großer Mehrheit sprechen wir von ungefähr 98%.
Okay, wow.
Und hier appelliere ich eigentlich an die Lehrergewerkschaft, die doch als so mächtig gilt und von uns allen auch als so mächtig wahrgenommen wird, vielleicht sollte man sich bei den nächsten Verhandlungen mit den Arbeitgeberinnen nicht nur darüber unterhalten, dass man ein bisschen einen höheren Lohn kriegt, sondern vielleicht über die Gestaltung des Berufsbilds nachdenkt. Sollte es nicht so wie in anderen Sozialberufen auch selbstverständliche, verpflichtende, betreuende Supervision geben für Pädagoginnen und Pädagogen, bevor eine Katastrophe passiert, damit keine Katastrophe passiert und damit der Burnout-Anteil und die Krankheitsstände zurückgehen.
Da klinke ich mich vielleicht auch noch ein, weil nochmal so eine andere Perspektive darauf, was wir schon wissen, was bei diesen strukturellen Themen, die du angesprochen hast, Golly, ein Riesenthema ist schon auch der Mangel an Fachkräften, ja, dieses Ausgleichen derjenigen, die dann in der Schule vor Ort sind, von Krankenständen, von Burnout, aber auch von unterschiedlichsten anderen Ausfällen, das beklagen sie immer wieder und das sehen wir auf allen Ebenen. Das ist strukturell und ich finde, was wir schon auch beobachten, wenn wir mit Pädagoginnen sprechen, die haben natürlich einen viel höheren Anspruch auch an sich selbst als früher. Mhm. Ja, sie wollen besser unterrichten. Es ist ihnen nicht egal, wie es den Kindern und Jugendlichen geht. Sie wollen ihren Unterricht interessant gestalten. Sie wollen auch für sich selbst den Schulalltag gut und wertvoll gestalten. Und das strengt unglaublich an. Mhm. Ja, höherer Anspruch an mich selbst ist anstrengender. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch gesamtgesellschaftlich so ein bisschen manchmal eine Abwertung Lehrerinnenschaft gegenüber. Und das ist halt ein bisschen eine ungünstige. Mhm. Und andererseits sind sie aber so wichtig, weil jeder von uns als Elternteil oder auch als Bürger, Bürgerin würde sagen, Lehrer und Lehrerinnen sind unglaublich wichtig, die begleiten unsere Kinder und wir erinnern uns an unsere Lehrerinnen bis an unser Lebensende wahrscheinlich, ja, an die allermeisten davon. Und
sie haben so einen im Guten wie im Schlechten.
Im Guten wie im Schlechten. Also sie haben so einen hohen Stellenwert. Natürlich im Laufe eines Lehrerinnenlebens gehen so viele hunderte, tausende Kinder durch, da kann man sich nicht an alle erinnern. Mhm. Aber wenn ich mit Lehrerinnen arbeite, versuche ich ihnen schon immer wieder irgendwie in Erinnerung zu rufen, ihr seid wirklich wichtig für jedes einzelne Kind, auch wenn ihr euch vielleicht nicht mehr, schon nach 3 Jahren nicht mehr erinnert. Mhm. Sogar die Eltern. Also kleine Anekdote, ich war bei der Lehrerin meines jüngsten Sohnes und sage, ja, sie haben ja schon meinen ältesten Sohn unterrichtet. Sie hat sich vehement gewehrt. Sagt, sicher nicht, kann sich nicht erinnern. Sage ich, ich kann mich erinnern, mein Sohn kann sich erinnern. Dann hat die Direktorin nachgeschaut, das hat natürlich gestimmt, ja. Und
die ist sehr weit gegangen, wenn sogar die Direktorin nachgeschaut hat.
Ja, weil sie natürlich recht haben wollte. Und ich habe gesagt, ich glaube, sie täuschen sich, das wollte sie nicht auf sich sitzen lassen, aber sie bleiben in Erinnerung und da vielleicht zu sagen.
War offensichtlich, war die gut.
Es war in dem Fall eine mittelmäßig gute. Nicht nur schlecht, aber sie hätte noch besser werden können. Wie auch immer. Aber einfach, ich finde es schon wichtig, sich da selber auch den Wert zu geben, den ich habe, und dem auch gerecht zu werden, ohne jetzt unter der Last zusammenzubrechen. Aber ja, also. Ist eine sehr, sehr wichtige Gruppe in unserer Gesellschaft. Mhm. Ist nochmal mein letzter Appell dazu.
Bin schon fast vorm Schluss. Welche kleinen Routinen oder Rituale im Alltag wirken denn aus Ihrer Erfahrung am stärksten präventiv? Für Kinder, aber vielleicht auch für Eltern oder für Pädagogen? Was wäre denn da so gäbe es für Kleinigkeiten, was man macht? Immer in der Früh oder am Abend vorm Schlafen gehen?
Fang ruhig an, Golly.
Also es gibt viele lustige kleine Goodies, die man sich so angewöhnen könnte. Eines, das für Kinder gut funktioniert, ist, dass sie in der Früh 5 Murmeln in die eine Hosentasche stecken und im Laufe des Tages, immer wenn was Schönes passiert, stecken sie die Murmeln in die andere Hosentasche. Und am Abend, wenn sie die Murmeln dann, wenn sie sich das Pyjama anziehen, aus der Hosentasche holen, sollen sie sich noch einmal erinnern, was waren die 5 Dinge, die schön geklappt haben. Mhm.
Also sagen, ach so, das ist bewusst wahrnehmen, es passiert mir auch Gutes am Tag. Sehr schön.
Ja, ich glaube, das bewusste Wahrnehmen ist immer ein guter Hinweis. Ich finde so ganz kleine Sachen wie in der Früh irgendwie etwas essen oder trinken, das mir gut tut, auch wenn es nur wenig ist und sei es auch nur ein Kaffee oder ein Espresso, aber mit Kindern durchaus ihnen irgendeine Kleinigkeit zu essen oder zu trinken geben. Also muss jetzt kein ausführliches Frühstück sein, aber ich finde so dieser Wohlfühlfaktor in der Früh schon sehr wichtig. Mhm. Ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Und was ich für alle wichtig finde, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Lehrerinnen, Eltern, ist Bewegung und frische Luft. Das klingt jetzt auch so altmodisch, aber ich finde so ein paar einmal das Herz zum Pumpen bringen, einmal aus der Atem kommen pro Tag macht unglaublich gute Laune. Also das empfehle ich immer allen und sei es irgendwie, mach mal 100 Hampelmänner, muss man durchhalten. Kann auch mit 20 beginnen, aber es macht unglaublich gute Laune, einmal aus der Atem gekommen zu sein aufgrund von heftiger Bewegung. Ja, bitte gerne ausprobieren.
Aus der Atem kommen. Abschließend, ihr sprecht davon, dass eine empathische Gesellschaft Mobbing und Druck verringern können, natürlich. Also nicht Nona, aber na klar. Was müsste sich denn kulturell ändern, damit wir da hinkommen? Wie sehr kann man denn Empathie lernen?
Na, oje. Ich glaube, man kann es erfahren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erfahrt, wenn andere empathisch sind und spüren, wie gut das tut. Und dann auch in sich selber entwickeln. Ich denke mir, diejenigen, die mit Empathie Erfahrung haben, können es auch weitergeben. Ich finde, wir sind in vielen, vielen Aspekten auch schon auf dem Weg dahin. Wir wissen nur, dass, sagen wir in einer Gruppe von 20 Leuten, wenn 18 oder 19 empathisch sind und eine Person destruktiv, dann kann das so viel mehr Unruhe und Unwohl, wie heißt das ja, Unwohlsein verursachen. Wie man als Gesellschaft daran arbeiten kann, da gibt es so viele unterschiedliche Aspekte. Das ist mir jetzt einfach wirklich auch zu weit gegriffen. Da bin ich einfach doch zu sehr Individualpsychologin. Aber wir können es in unserem Umfeld, wir können es in unseren Familien, Freundeskreisen, im Arbeitssetting immer wieder vorleben. Und ich finde, der erste Punkt ist, das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, ist sich selber gut kennen und zu merken, wo werde ich denn unempathisch, wo werde ich abwertend, wo werde ich vorwurfsvoll, grantig, rechthaberisch. Weil da bin ich nicht mehr empathisch und das hat aber ganz viel mit meinen Themen zu tun, wo fühle ich mich vielleicht nicht gesehen. Das geht jetzt ein bisschen sehr ins Therapeutische, deshalb will ich da einen Punkt machen, aber als Hinweis, es ist einfach nicht so leicht. Ja? Und es ist nicht einfach nur empathisch sein, da steckt schon sehr, sehr viel dahinter.
Ja, und ich möchte mich eigentlich nur noch einmal wiederholen, dass ich glaube, wenn wir daran arbeiten, dass wir das Anderssein nicht bewerten, sondern als Anderssein stehen lassen, dann würden wir jenen Menschen, die ein mentales Thema haben, die erste, aber vielleicht auch die größte Hürde oder die größte Barriere aus der Welt schaffen. Denn jeder Mensch, der ein mentales Thema hat, fühlt sich anders als die mehreren. Und daher ist das nicht nur ein idealistisches und von einer bunten Welt träumendes Anliegen, dass das Anderssein nicht mehr bewertet wird, sondern es wäre auch eine große Hilfe für das Selbstverständnis von Menschen, die ein mentales Thema haben.
Und eines möchte ich schon noch sagen, mir ist ja vor allem wichtig, dass wir mit jungen Menschen liebevoll und empathisch sind. Auch mit alten Menschen. Aber ich denke mir, wenn wir das mit Kindern und Jugendlichen sind, dann ist das bis ins Alter gewährleistet, weil dann haben sie das mitbekommen und deshalb ist mir das ein riesiges Anliegen, liebevoll und zuversichtlich auf junge Menschen zu schauen.
Das sind doch schöne Schlussworte. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Ja, gerne.